Einen schönen Karfreitag, liebe Bäcker, sofern ihr direkt am Release-Tag dieser Folge zuhört, und herzlich willkommen beim The Pod Magazin. Mein Name ist Sebastian Stange und ich habe mal wieder geschaut, was es in den letzten Wochen an interessanten News aus der Spielebranche gab. Wie immer verzichte ich hierbei auf all die Spieleankündigungen und Produktnews, sondern serviere euch Sachen wie die neu gewonnene Freiheit des Ubisoft-Konzerns oder den Aufreger um Microsofts neuen Servicevertrag für Skype, Office und Xbox Live. Oder eine eigentlich uralte, aber aktuell durchs Dorf getriebene Meldung über das Ladedock der Nintendo Switch, das auf USB-Standards pfeift. Dann gibt es noch Gewerkschaftsbestrebungen der US-Spielebranche, einen Streik bei Eugen Systems in Frankreich und eine Stellungnahme der deutschen Jugendmedienschützer zum Thema Lootboxen. Ubisoft beendet Übernahmeschlacht. Der Publisher Ubisoft konnte die seit Jahren bestehenden Übernahmebestrebungen durch den Medienkonzern Vivendi am 20. März erfolgreich und endgültig abwenden. An diesem Tag gab es Dankes- und Glückwunschmeldungen auf zahlreichen Kanälen, allerdings fielen die meist vage aus. So freute sich Ubisofts Twitter-Account mit folgender Meldung. Zitat: An all unsere leidenschaftlichen Spieler, fantastischen Partner und erstaunlichen Teams auf der ganzen Welt, danke für eure Unterstützung. Konfetti-Emoticon. Hashtag We Are Ubisoft. Zitat Ende. Harte Fakten gab der Konzern dann als Pressemitteilung auf seiner Website für Investorenpreis. Darin war dann zu lesen, wie Ubisoft die Gefahr einer Übernahme durch Vivendi abwehren konnte. Man einigte sich mit dem Anteilinhaber von 27,3% an Ubisoft und zahlte Vivendi aus. Sämtliche 30.489.300 Ubisoft-Aktien, die der Medienkonzern hielt, wurden ausbezahlt für 66 Euro pro Stück. Das macht also etwas über 2 Milliarden Euro. Ein Drittel davon bezahlte Ubisoft aus eigener Tasche, 10% bezahlten die Gilmour-Brüder, die Gründer von Ubisoft, aus ihrer eigenen Tasche. Dann kauften sich auch noch der Rentenfonds der Ontario Lehrervereinigung sowie der chinesische Spielegigant Tencent in Ubisoft ein. Die restlichen Vivendi-Anteile, etwas weniger als ein Drittel, wurden zum Verkauf an institutionelle Anleger freigegeben. Ubisoft muss nun also keine feindliche Übernahme mehr fürchten. In den vergangenen Jahren hatte der französische Vivendi-Konzern immer wieder versucht, seinen Einfluss auf Ubisoft zu erhöhen. Einst war Vivendi Hauptanteilseigner an Activision Blizzard, trennte sich aber von 2013 bis 2016 von allen Anteilen und zeigte danach offen Begehrlichkeiten bezüglich Ubisoft, auf die der französische Publisher mit Aktienpaketen für Mitarbeiter, mit der Suche nach neuen Investoren und sehr öffentlichkeitswirksam mit der We Are Ubisoft-Aktion reagierte, mit der Spielehersteller im September 2016 für ein unabhängiges Ubisoft warb. Einen Teilerfolg kann Vivendi immerhin verbuchen. Im Sommer 2016 gelang es dem Konzern, die Mehrheit an Gameloft zu erwerben, einem großen französischen Mobile Publisher, der ebenfalls bis dahin Ubisoft gehörte und von einem der Gilmour-Brüder gegründet wurde. Nachdem nun Vivendi aus der Ubisoft-Gleichung verschwunden ist, steht der Konzern tatsächlich unabhängig da. Die Gilmour-Brüder konnten ihren Unternehmensanteil steigern. Kein neuer Investor besitzt nun übermäßig viele Anteile an Ubisoft, aber immerhin, Tencent konnte sich 5% des französischen Publishers schnappen. Obendrein unterzeichneten beide Parteien eine strategische Partnerschaft. Also dann, Ubisoft hat es geschafft. Glückwunsch an die Franzosen und hoffen wir, dass sie auch weiterhin erfolgreich sind. Denn jetzt stehen nicht nur irgendwelche Gewinne, sondern auch die Renten von 179.000 Lehrern in Kanada auf dem Spiel. Okay, das ist maßlos übertrieben. Das kann man so hart eigentlich gar nicht formulieren. Aber dass irgendwann einmal kanadische Lehrer in Ubisoft investiert sein werden, das hätte ich nie gedacht. Microsoft will unangemessene Inhalte in Skype, Office und Xbox Live verbieten. Ab dem 1. Mai tritt eine neue Endbenutzervereinbarung, der sogenannte Microsoft Service Vertrag, für alle Microsoft-Dienste in Kraft. Die neue Version wurde in vielen Details aktualisiert und verändert. Für Spieler interessant dürfte jedoch eine neue Klausel unter dem Punkt Code of Conduct sein, zu Deutsch Verhaltenskodex. Dort verbietet Microsoft das Verbreiten von unangemessenen Inhalten in seinen Diensten wie Skype, Xbox Live und Office 365. Zu letzteren zählen Nacktheit, Pornografie, beleidigende Sprache, grafische Gewalt oder kriminelle Aktivitäten. Wer dagegen verstößt, der riskiert, dass ihm die Microsoft-Dienste verwehrt werden oder gar sein Account gesperrt wird. Und das ist neu. Im Fall von Xbox Live behält sich Microsoft das Recht vor, Spieler von Online-Services zu bannen, Nutzungslizenzen zu entziehen, Xbox Live Gold, Mitgliedschaften zu kündigen und Microsoft-Account-Guthaben verwirken zu lassen. Der US-Bürgerrechtler Jonathan Corbett wurde am 25. März darauf aufmerksam und machte sich so seine Gedanken. Ist ein Fluch in einem Dokument in der Microsoft Cloud OneDrive ein Verstoß? Riskiert man damit bereits seinen Account oder mit einem intimen Skype-Videochat mit seinem Lebenspartner? Und wie will Microsoft diese Regeln durchsetzen? A. Punkt 3 Abschnitt B. Durchsetzung. Da liest man unter anderem, Zitat: Bei der Untersuchung angeblicher Verstöße gegen diese Bedingungen behält sich Microsoft vor, die Inhalte eines Nutzers zu prüfen, um die Angelegenheit zu klären. Zitat Ende. Gerade angesichts der aktuellen Aufregung um den Gebrauch von in Facebook gespeicherten Userdaten ist das keine schöne Klausel und sorgte auch für ein gewisses Medienecho. Golem.de zufolge gehen die neuen Bedingungen wahrscheinlich auf das Inkrafttreten des US-Gesetzes FOSTA zurück, dem Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act von 2017, ein Gesetz, das sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel verhindern soll. Erst kürzlich etwa klagten Pornodarsteller und Sexworker darüber, dass private Aufnahmen von ihren Google Cloud Accounts verschwunden sind. Auch das soll wohl mit FOSTA zusammenhängen. Wie dem auch sei, wenn ich mir jetzt den aktuellen deutschen Microsoft-Service-Vertrag so ansehe, da steht mehr oder weniger dasselbe drin, auch ohne neues US-Gesetz und das schon seit 2016. Veröffentlichen oder Versenden von unangemessenen Inhalten ist untersagt. Microsoft behält sich das Recht vor, Inhalte zu prüfen und Accounts zu sperren, seit 2 Jahren schon. Einzig die konkreten Maßnahmen bezüglich des Sperrens und Bannens von Xbox Live-Usern finde ich dann nicht in der Form, wie sie im neuen Entwurf der US-Seite beschrieben sind. Wer hier anfangs also gerade ein wenig sauer auf Microsoft geworden ist, der hätte das schon seit 2 Jahren sein sollen. Ich war schon kurz davor, dieses gesamte Segment wieder aus dem Magazin zu streichen, weil es tatsächlich keine echte News ist. Aber es ist, finde ich, eine schöne Erinnerung daran, dass wir heutzutage, egal ob beim Spielen oder beim Benutzen von Produktivitäts- oder Kreativitätssoftware oder eben beim Nutzen von Online-Plattformen, dass wir den Betreibern jede Menge Rechte einräumen und jede Menge Regeln akzeptieren. Und so unheimlich da manche Details sind, so leicht lässt sich das alles vergessen und annehmen, dass alles, was wir mit diesen Diensten und Plattformen anstellen, privat und diskret stattfindet, zwischen Sender und Empfänger. Aber dieser Eindruck trügt. Aber als kleine Beruhigungspille, in den aktuellen Steam-Nutzungsbedingungen sind solche Formulierungen nicht zu finden. Weder wird Nacktheit oder unangemessene Sprache verboten, wohl aber Hass und Gängelung, noch behält sich Steam das Recht vor, User-Nachrichten zu lesen. Immerhin. Vorsicht beim Betrieb der Switch mit Fremdnetzteilen. Der neue USB-C-Standard sollte eigentlich alles einfacher machen, doch im Detail gibt es Probleme. Etwa bei Nintendo Switch. Der Handheld-Heimkonsolen-Hybrid wird mittels USB-C-Kabel vom mitgelieferten Netzteil geladen, aber weil sich Nintendo dabei nicht in allen Details an die USB-C-Spezifikationen hält, kann es beim Betrieb von Fremdnetzteilen sowie Kabeln Probleme und Risiken geben. Das alles ist nicht neu. Das fand der Techniktüftler und USB-C-Kritiker Nathan Kay bereits im Mai letzten Jahres im Rahmen einiger Tests heraus, bei dem er die Art und Weise untersuchte, wie die Switch mit USB-C-Ladegeräten kommuniziert. Da seine Erkenntnisse aber ausgerechnet auf Google Plus gelandet sind, dauerte es fast ein Jahr, bis diese News wirklich die Runde in der Spiele-Community machte. Und das macht sie. Seit dem 29. März berichten Spiele-News und Technik-Webseiten drüber. Und beim eigentlichen Thema wird es ein wenig kompliziert. Zunächst einmal Grundsätzliches. USB-C wurde 2014 final spezifiziert und wir kennen dieses Steckersystem vor allem von neuen Mobiltelefonen, die wir damit laden, und weil die neuen abgerundeten USB-C-Stecker symmetrisch sind, also um 180 Grad gedreht funktionieren, hat endlich auch dieses nervige Rumprobieren ein Ende, bevor man endlich einen USB-Stecker erfolgreich eingesteckt hat. Doch USB-C bringt jede Menge Zusatzfunktionen mit, etwa das schnelle Datenprotokoll USB 3.1, einen Stromübertragungsmodus und einen Alternate-Modus, mit dem sich mehrere Funktionen auf ein Kabel aufteilen lassen. Allerdings beherrscht nicht jedes USB-C-Gerät jeden Modus und wie Nathan Kay in seinen Untersuchungen immer wieder aufzeigt, halten sich viele Hersteller nicht an die längst festgelegten USB-C-Standards. Im Fall von Nintendo ist es die Stromversorgung, die außerhalb der vorgegebenen Spezifikationen abläuft. Denn wenn man ein USB-C-Netzteil an ein Gerät anschließt, dann fließt nicht einfach nur Strom. Beide Geräte kommunizieren miteinander und verständigen sich auf ein Leistungsprofil mit verschiedenen Spannungen und Stromstärken. Bei seinen Tests fand der Tüftler heraus, dass sich die Switch dabei 3-mal so viel Ampere gönnte, als zuvor mit dem Ladegerät abgemacht. Konkret kommuniziert das Dock der Nintendo Switch in vielen Fällen gar nicht oder eben falsch mit dem Ladegerät. Das führt dazu, dass viele Fremdnetzteile ans Dock angeschlossen die Switch zum Absturz bringen können. Das ist der Grund dafür, dass die Switch bei vielen Fremdnetzteilen im DV-Modus direkt das Laden verweigert. Und das ist der Grund dafür, dass man in dieser Konfiguration ein vermeintlich funktionierendes Fremdladegerät besser nicht nutzen sollte. Dazu kommt, dass auch zahlreiche Ladegeräte und auch USB-C-Kabel existieren, die den USC-Spezifikationen nicht zu 100% entsprechen und eine ernsthafte Gefahr für angeschlossene Geräte darstellen können. Nintendos fehlerhafte Implementierung von USB-C hin oder her. Switch-Nutzer sollten das Dock also wirklich nur mit dem offiziellen Ladegerät nutzen und angesichts vieler Fälle von kaputten Switch-Konsolen durch Dritthersteller-Docks generell gut abwägen und recherchieren, bevor sie überhaupt Third-Party-Ladehardware nutzen. In einem aktuellen Kommentar unter der jüngsten Reddit-Diskussion über dieses Thema weist Nathan Kay darauf hin, dass er nach wie vor zu seinen Erkenntnissen steht. Allerdings könnte sich die Faktenlage hierbei auch durch neue Firmware- und Hardware-Revisionen ändern. Dieses Beispiel ist nur eines von vielen, wo USB-C für Probleme sorgt, weil sich Hersteller nicht exakt an die festgelegten Standards halten. Besitzer von Laptops mit USB-C-Ladebuchse, die außerdem ein USB-Hub nutzen, die kennen diesen Ärger bereits, weil einige Laptop-Ladegeräte proprietäre Stromprofile nutzen, die eben nicht mit allen USB-C-Geräten kompatibel sind. Man merke sich also, nicht alles, wo ein USB-C-Stecker dran ist, kann bedenkenlos in eine beliebige USB-C-Buchse gesteckt werden. Erst recht nicht, wenn Ladestrom im Spiel ist. Schade eigentlich, denn das U in USB steht ja eigentlich für universell. Gewerkschaftsbestrebungen bei US-Entwicklern. Auf der Entwicklerkonferenz GDC 2018, die vom 19. bis 23. März in San Francisco abgehalten wurde, gab es, und das ist neu für die Veranstaltung, eine öffentliche Debatte und ernsthafte Bemühungen, eine Gewerkschaft für Spieleentwickler zu gründen. Federbein hierfür ist eine Gruppierung namens Game Workers Unite, die erst im März so richtig entstand. Die Indie-Entwicklerin Emma, die ihre Identität nicht vollends preisgeben will, sowie die Spielejournalistin Liz Raya haben die Bewegung gegründet. Entstanden ist sie aus einem gemeinsamen Frust über die Missstände in der Branche, wie Crunch, wochenlange Zeiten extremer Arbeitslast vor wichtigen Milestones und Releases oder die Hire-and-Fire-Mentalität großer Studios. Zu Beginn war die Sache nur eine Diskussion unter gemeinsamen Freunden, dann ein Discord-Server, dann eine Website und nun ist eine echte Bewegung draus geworden. Zur GDC verteilten die Mitglieder Infomaterialien und das Thema Gewerkschaft und Arbeitnehmervertretung war beim jährlichen Roundtable-Gespräch der IDGA diskursbestimmend. Genau dieser Vereinigung, der IDGA, der International Game Developers Association, dem US-Spieleentwicklerverband, wirft Game Workers Unite nämlich vor, nicht die Interessen der Entwickler zu vertreten, sondern die der Studiobosse und Publisher. Und tatsächlich, im GDC-Interview mit US Gamer äußerte sich IDGA Executive Director Jen McLean den Gewerkschaftsbestrebungen gegenüber eher skeptisch. Die meisten Entwickler werden schließlich bei kleinen Studios angestellt, wo eine Gewerkschaft auch nichts gegen Kündigungen aufgrund finanzieller Notlage tun könnte. McLean zufolge sichert Kapital Arbeitsplätze. Also, Game Workers Unite, wird daraus eine neue Entwicklergewerkschaft entstehen? Vielleicht. Irgendwann. Das Ganze ist aktuell nicht mehr als ein Twitter-Account, eine simple Website, ein paar Banner und Logos sowie einige Forderungen und die Absicht, Leute zu vereinen, um eine gewerkschaftlich organisierte Spieleindustrie zu schaffen. Warten wir mal ab, ob die Initiatoren das Durchhaltevermögen und den gesellschaftlichen und politischen Einfluss aufbringen können, ihr Vorhaben auch durchzusetzen. Zu wünschen wäre es ihnen. Jugend Systems wird seit 6 Wochen bestreikt. Passend zu den Gewerkschaftsbestrebungen in den USA folgende Meldung aus Frankreich. Dort streiken aktuell 21 von 44 Mitarbeitern des Echtzeitstrategieentwicklers Jugend Systems. Der ist bekannt für Wargame, Act of Aggression oder Steel Division Normandy 44. Der Streik dauert mittlerweile bereits 6 Wochen an. Die noch sehr junge französische Gaming-Branchengewerkschaft STJV, Le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses des Jeux Vidéo, oh Gott, bitte verzeiht mir, steht hinter den Streikenden. Der Streik begann am 14. Februar, nachdem das Management seine Mitarbeiter bereits über ein Jahr lang hinhielt, was ausstehende Zahlungen für geleistete Überstunden anging. Die wurden eines Tages als administrativer Fehler abgetan und schlichtweg gelöscht. Dazu wurden einzelnen Mitarbeitern vertraglich zugesicherte Leistungen sowie Gehälter gekürzt, in Einzelfällen bis unter die Mindestlohngrenze. Und seit 6 Wochen herrscht Stillstand bei der Diskussion zwischen den Streikenden und der Firmenleitung. Zuletzt fand ein Meeting zwischen beiden Parteien am 23. März statt. Es dauerte der STJV zufolge keine halbe Stunde, denn das Management antwortete auf die Frage, ob sie irgendwelche Forderungen verhandeln wolle, mit einem schlichten Non. Sämtliche Vorschläge der Gewerkschaftler, von der Einrichtung von Pausenräumen bis über die korrekte Abrechnung von Löhnen, stießen auf Ablehnung. In 6 Wochen haben die 21 Eugene Systems Mitarbeiter nichts erreicht. Mittlerweile haben einige ehemalige und aktuelle Mitarbeiter ein Verfahren vor dem französischen Arbeitsgericht begonnen und die Streikinitiatoren sammeln mittlerweile auf einer Crowdfunding-Seite Geld, um den Arbeitskampf weiterzuführen. Ihr seht also, wo eine Gewerkschaft existiert, wenn auch noch eine sehr junge, da ist die faire Behandlung von Arbeitnehmern in der Gaming-Branche auch noch lange nicht garantiert. Da müssen Kämpfe ausgetragen werden und auch da muss Durchhaltevermögen bewiesen werden. Kommission für Jugendmedienschutz nimmt Stellung zur Lootbox-Debatte. Wir erinnern uns, Ende November letzten Jahres wurde im Bayerischen Landesparlament über Lootboxen diskutiert und Anfang 2018 folgte daraus eine Anfrage bei der Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten, kurz KJM. Am 23. März nun veröffentlichte die KJM ihre Stellungnahme zum Thema. Darin stellte man fest, dass Lootboxen zum Thema Mikrotransaktionen gehören, die wiederum viele thematische Schnittmengen zu Bereichen aufweisen, für die die KJM nicht zuständig ist, sondern etwa der Verbraucherschutz, die Glücksspielaufsicht oder die Suchtprävention. Die Jugendmedienschützer jedenfalls betrachten das Lootbox-Thema differenziert mit vielen Konjunktiven. So könnte es etwa beim Bewerben von solchen Lootbox-Angeboten durchaus Verstöße gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag geben, dessen § 6 Werbung und Teleshopping betrifft und der Werbeinhalten verbietet, Unerfahrenheit oder Leichtgläubigkeit von Kindern und Jugendlichen auszunutzen. Die Inszenierung vieler Lootboxen könnte hier einen Verstoß darstellen. Auch irreführende Angaben, was Inhalte und Gewinnchancen von Lootboxen angeht, könnten unzulässig sein. Hierbei sei allerdings auch die USK-Einstufung der entsprechenden Titel zur Beurteilung hinzuzuziehen. Die Lootbox-Debatte wurde, wir erinnern uns, ja durch Star Wars Battlefront 2 so richtig entfacht. Ein Spiel, freigegeben ab 16 Jahren. Obendrein liegen der KJM bislang noch keine Beschwerden bezüglich der Ausgestaltung von Lootboxen vor. Zuletzt unterstreicht die Aufsichtsstelle, dass Online-Spiele und Werbung in Online-Spielen ein hochrelevantes Thema seien und man dem mit diversen Maßnahmen Rechnung trage. Arbeitsgruppen, fachlicher Dialog mit anderen Jugendschutzeinrichtungen, Weiterentwicklung von Parental-Control-Systemen und so weiter. Soweit also das Statement aus der Richtung Jugendmedienschutz zu den Lootboxen. Keine starke, simple Absage an Lootboxen, sondern ein »Es kommt drauf an«. Und wenn es etwas zu beanstanden gäbe, dann wären wohl die Regeln für Werbeangebote an Jugendliche der beste Hebel. Aber beschwert hat sich ja noch keiner. Völlig offen bleiben die in der Debatte oft genannten Fragen, ob denn Lootboxen Glücksspiel seien oder ob hier Suchtgefahr bestünde. Hier können wir vielleicht in Zukunft auf Stellungnahmen oder Analysen anderer Aufsichtsorgane hoffen. So denn, biegen wir auf die Zielgerade für diese Sendung ein und das bedeutet wie immer, dass ich jetzt einige der neuen Spiele-Releases der kommenden 4 Wochen verlese. Sprich, ich nenne Titel, die zwischen dem 31. März und dem 27. April für PC und Konsole erscheinen. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr und ja, das wird eine 4-Wochen-Vorschau. Zum einen, weil es im April gar nicht so viele größere Titel gibt, die in dem Monat sicher erscheinen werden. Und zum anderen, weil ich direkt im Anschluss an diese Sendung hier für ein Weilchen im Urlaub bin. Es wird in 14 Tagen also nicht das gewohnte Magazin und damit auch kein Release-Termin-Update geben. Stattdessen, da ist was in Planung, aber über ungelegte Eier spricht man nicht. Erst recht nicht, wenn man sie selbst nicht legt. Also, kommen wir zu den Spielen im April. Am 3. April erscheint Minit, geschrieben M-I-N-I-T. Das ist ein schwarz-weiß und pixelig inszeniertes Indie-Spiel für PC, PS4 und Xbox One, das von 4 Spieldesignern stammt, die für das Projekt nicht extra ein neues Studio gegründet haben. Es ist also eine Kollaboration. Und der Name Minit ist dabei Programm. Man hat nur 1 Minute Zeit, bevor ein Fluch unserer Spielfigur das Leben kostet. Binnen dieser 60 Sekunden gilt es also, Quests zu erledigen, Secrets zu entdecken und Items zu finden. Es gibt immer noch eine Progression zwischen diesen einzelnen Spielminuten und trotz einiger Recherche kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, wie sich das spielt, aber neugierig macht's mich. Am gleichen Tag kommt dann auch noch Terra, das 7 Jahre alte Korea-MMORPG, endlich auch auf PS4 und Xbox One. Es ist ein MMORPG, ein Online-Rollenspiel und ich tue mich sehr schwer damit, dieses Ding zu beschreiben. Es ist eins dieser Korea-Online-Rollenspiele, es ist Free-to-Play und wer will, kann auch Geld dafür ausgeben, denn erhält er kosmetische Items sowie Komfortfunktionen und einen zeitlich begrenzten Premium-Status. Am 5. April erscheint das im Mai letzten Jahres bereits für PC erschienene Impact Winter, auch für PS4 und Xbox One. In dem Survival-Spiel müssen wir für eine Gruppe sorgen, die nach einem Asteroideneinschlag um das Überleben im ewigen Winter kämpft. Die PC-Version wurde nach dem Release sehr für seine Bugs und technischen Probleme gescholten. Hoffentlich ist die Konsolenfassung sauberer programmiert. Am 10. April erscheint Masters of Anima für PS4, Xbox One und PC, eine Art Strategiespiel in einer Fantasy-Welt, in der unser Spielcharakter Otto, der heißt Otto, bis zu 100 magische Guardians beschwören und befehligen kann. Die kämpfen dann oder helfen, Puzzles zu lösen. Hier hat sich das Entwicklerteam ganz klar von Pikmin inspirieren lassen oder Overlord. Am gleichen Tag kommt auch Extinction für PS4, PC und Xbox One auf den Markt, eine Eigenentwicklung des Entwicklers Iron Galaxy, der sonst vor allen Dingen als Portschmiede oder Outsourcing-Partner für andere Studios bekannt ist. Im Spiel steuern wir einen agilen Charakter, springend, kletternd und metzelnd durch Fantasy-Siedlungen, die von Monstern angegriffen werden, darunter auch riesengroße Oger, denen wir die Rüstung und Gliedmaßen abschlagen müssen, um ihnen letztendlich den Kopf abzutrennen. Das klingt vielleicht ein wenig nach Shadow of the Colossus, geht aber eher so in die Richtung Ninja Action-Spiel. Am 12.04. dann erscheint Dead in Vinland für den PC. In dem eigenwilligen Indie-Spiel müssen wir das Überleben einer Wikingerfamilie auf einer mysteriösen Insel sichern. Das ist eine Art Management-Simulation auf Rundenbasis mit Rollenspiel und Adventure-Elementen. Eine ganz schräge Sache und die Entwickler haben bereits sowas Ähnliches schon mal mit Dead in Bermuda veröffentlicht. Am selben Tag kommt ein weiteres PC-Spiel raus oder besser verlässt die Early Access Phase und zwar Tower of Time. Ein eher klassisches Rollenspiel mit ISO-Perspektive und einer ganzen Party, die man durch eine teils recht moderne Spielwelt lenkt. Der Clou am Spiel ist die sogenannte Arrow Time, eine Art Bullet Time für die Echtzeitkämpfe, mit der sich auch komplexere Kampfmanöver der Heldentruppe planen lassen sollen. Und weil es gerade schon als Early Access Version zu haben ist, hier auch noch der Hinweis, das Spiel wird zum Release ein wenig teurer. Am 17. April erscheint Yakuza 6 Song of Life für die PS4. Das Finale der Saga um den Serienhelden Kazuma Kiryu, den Drachen von Dojima. Wie von der Reihe gewohnt, gibt es hier ein Open-World-Spiel mit einer sehr kompakten Welt. Diesmal gibt es zwei Stadtteile zu besuchen. Einmal, wie immer, das Vergnügungsviertel Kamurocho in Tokio und einmal einen Stadtteil von Hiroshima, wo die Fischereiindustrie schon bessere Tage erlebt hat. Dazu gibt es den üblichen Mix aus japanischem Crime-Drama, massig Nebenaufgaben samt Minispielen sowie fetzig inszenierten Keilereien. Allerdings ist Teil 6 kürzer und weniger mit Inhalten vollgestopft als die letzten Yakuza-Teile. Das ist der neuen Engine geschuldet, die bei diesem Teil das erste Mal zum Einsatz kommt. Am 20. April erscheint mit God of War einer der größten PS4-Exklusivtitel des Jahres. Eigentlich ist es der vierte oder je nach Sichtweise fünfte Teil der Hack-and-Slay-Reihe, aber er verzichtet auf eine Ziffer im Titel. Wohl, weil dieser Ableger mit einigen Tugenden der Vorgänger bricht. So gibt es keine statische Third-Person-Kamera mehr, stattdessen erleben wir die Abenteuer des Spartanerkriegers Kratos aus einer Art Hinter-der-Schulter-Außenperspektive. Und statt der bekannten Unterarm-Kettenklingen schwingt er eine Axt und er kämpft sich nicht durch die griechische Mythologie, sondern die nordische. Und er hat seinen Sohn dabei. Dazu kommen leichte Rollenspielelemente und die Entwickler haben angekündigt, dass die Kamera des Spiels das ganze Spiel über ohne Schnitte auskommen soll. Na, da bin ich mal gespannt. Am 24. April kommt dann The Sword of Ditto für die PS4 und den PC. Das ist ein Zelda-ähnliches Action-Rollenspiel mit einem sehr originellen Zeichentrick-Look, das wir auch im Koop spielen können. Stirbt unser Held, vergehen 100 Jahre, bevor der nächste Held aufbricht, um es mit dem bösen Momo, Momo, anzulegen. Und die Welt verändert sich bis dahin. Es gibt neue Gegner, neue Quests und neue Dungeons zu erkunden. Es ist eine interessante Art und Weise, das Roguelike-Spielprinzip umzusetzen und das sieht schon jetzt echt gut aus. Am gleichen Tag erscheint auch Battletech für den PC, ein Rundenstrategiespiel mit Kampfrobotern, in dem es viele komplexe Systeme zu beachten gibt, also Hitzemanagement, das Anvisieren verschiedener Körperteile bei gegnerischen Mechs und ein Fokus auf die Positionierung und Sichtlinien. Es ist definitiv ein Spiel für Tüftler und Optimierer und eines für Fans des titelgebenden Tabletop- und Rollenspieluniversums. Und immer noch am 24.04. gibt es dann noch ein Spiel mit einer Welt, die in ewiges Eis getaucht ist. Im PC-Spiel Frostpunk bauen wir eine Siedlung in der Kälte auf, müssen uns um das Sammeln von Ressourcen und um erträgliche Temperaturen in den Behausungen und Arbeitsplätzen unserer Bürger kümmern. Das Ganze erinnert ein wenig an Banished, kommt aber im Steampunk-Look daher und verlangt uns einige harte Entscheidungen ab. Ist Kinderarbeit etwa ein notwendiges Übel? Und lohnt sich der Aufwand, Kranke und Verletzte gut zu umsorgen? Letztendlich gilt es, die Hoffnung und den Lebenswillen der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Eine düstere Sache also. Der 25.04. bringt uns Sinner, Sacrifice for Redemption. Das chinesische Indie-Studio Darkstar serviert uns darin ein Action-Rollenspiel mit Fokus auf Bosskämpfe, die von den 7 Todsünden inspiriert sind. Und wenn ich mir den Trailer so anschaue, haben sie sich dabei mehr als kräftig von Dark Souls inspirieren lassen. Ob es am Ende nur eine schlechte Kopie ist oder kann das Ding auf eigenen Beinen stehen? Am 26. April erscheint Shaq-Fu, A Legend Reborn für PC, PS4 und Xbox One. Für die Switch kommt das Spiel eine Woche später. In dem Nachfolger zu einer ziemlichen Gurke für die 16-Bit-Konsolen aus dem Jahr 1994 prügeln wir uns wieder als Shaquille O'Neal durch Sidescrolling-Level. Nur diesmal in bunter Comic-Grafik und hoffentlich nicht schon wieder ohne sonderlich Spaß zu haben. Shaq-Fu, A Legend Reborn wurde 2014 per Indiegogo-Kampagne angestoßen. Und dann wäre am 26. auch noch der Release von Hanse, The Hanseatic League für PC. Das ist eins dieser Hanse-Spiele, in dem wir Handel mit massig Waren treiben, mit dem Fokus auf Seefahrt, wozu auch Gefechte mit Piraten und Freibeutern zählen. Also auch so ein Genre, das mir bislang fremd ist. Ich kann nicht mal einschätzen, ob das neue Spiel in irgendeiner Form einen guten Eindruck macht. Es ist ein Hanse-Spiel. Und dann kommt noch ein Spiel am 26.04. für den PC, Murderous Pursuit. Das ist ein Single- oder Mehrspieler-Stealth-Spiel für bis zu 8 Teilnehmer, die jeweils ihr spezielles Mordopfer in einer Steampunk-Umgebung um die Ecke bringen müssen, und zwar möglichst ohne Zeugen und ohne, dass sie dabei selbst zum Opfer eines Mörders werden. Das klingt nicht zufällig wie die bekannte Half-Life-Mod The Ship. Murderous Pursuit stammt schließlich vom Entwicklerteam Blazing Griffin, das 2016 bereits eine Remastered-Version von The Ship veröffentlicht hat. So, ein Spiel noch und was für eins. Am 27. April erscheint Nintendo Labo für die Switch, ein Kreativ-Bastelset in zwei Editionen, bei denen man aus vorgestanzten Pappteilen kleine Spielzeuge zusammenbauen kann, in die man dann den Switch-Handheld oder dessen Controller einbaut, um damit kleine Minigames zu zocken. Hier werden also Videospiel und Bastelbogen miteinander verquirlt. Ach Nintendo, bleib bitte weiterhin so schrullig. Tja, und das war es mit den Spielen im April und das war es mit dem Magazin für heute. In zwei Wochen, wie gesagt, da hören wir uns nicht, aber in ein paar anderen Podcast-Formaten werde ich noch dabei sein. Schön, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich wünsche euch ein paar schöne Osterfeiertage, einen sonnigen Frühlingsanfang und viel Spaß mit unserem Programm. So, und jetzt mache ich mir ein Bier auf und packe für meinen Urlaub. Oder um es mit den Worten von einem gewissen Soldberg zu sagen...